Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Osteoporose ist ein altersbedingtes Problem. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Grund sind die Abnahme der Sexualhormone mit zunehmendem Alter. Die Osteoporose entsteht, wenn die Osteoklastentätigkeit, also der Knochenabbau, ausgeprägter ist als die Osteoblastentätigkeit, also Knochenaufbau. Bisher übliche Therapien sind die Gabe von Calcium, Biphosphaten und Vitamin D. Es gibt eine Reihe von neuen möglichen Therapien, die ich im Einzelnen jetzt aber nicht aufführen möchte. Das ist Spezialisten vorbehalten. Diese Therapien haben auch zum Teil Nebenwirkungen, die mit dem Patienten im Detail zu besprechen sind. Als Allergologe muss man Columbo sein. Und hier ist es so, dass es wichtig ist, dass man nachbohrt. Das erste ist Histamin. Und ein Modell in der Natur für Osteoporose ist die Mastozytose. Wie ich gelesen habe, dass Mastozytose-Patienten ein Osteoporose-Problem haben, war es natürlich aufgelegt und anzunehmen oder zumindest den Verdacht zu haben, dass Histamin mit dem Knochenabbau etwas zu tun hat. Faktum ist, Mastozytose-Patienten haben ein erhöhtes Osteoporose-Risiko. Und nun gibt es, wie man in der Literatur sehen kann, auch wirklich eine groß angelegte Studie, wo man zeigen konnte, dass eine Antihistaminikatherapie, und zwar gegen H1-Rezeptoren, eine signifikante Verbesserung der Knochendichte erzeugen konnte. Und wenn jetzt die Antihistaminika wirksam sind, dann bietet sich ja die Therapie A an und B zusätzlich eine Reduktion von Histamin im Sinne einer histaminfreien Diät. Interessant ist zum Beispiel auch ein Versuch an Mäusen, wo man das Enzym Histidin-Decarboxylase, das ist das Enzym, das aus Histidin Histamin macht, blockiert hat. Und hier konnte man eine Reduktion des Knochenschwunds nach Ovarektomie zeigen. Osteoporose scheint aber auch bei anderen Erkrankungen mit Histaminbeteiligung eine Rolle zu spielen. Und hier gibt es eine interessante Übersichtsarbeit, die eine Reihe von Erkrankungen auflistet, die letztlich möglicherweise die Osteoporose fördern können. Das ist die Pollenallergie, Asthma, Nahrungsmittelallergie, atopische Dermatitis und eben die Mastozytose. Eine mögliche Therapie bezüglich der Osteoporose sind Probiotika. Lactobacillus acidophilus kann den Entzündungsstoff Interleukin 17 unterdrücken und somit der Osteoporose entgegenwirken. Interleukin 17 ist besonders bei rheumatoider Arthritis und Morbus Crohn erhöht und eine wirksame Behandlung dieser Erkrankung kann somit auch das Osteoporose-Risiko reduzieren. Wir dürfen aber nicht nur über Knochen sprechen, sondern wir müssen auch über Muskulatur sprechen, weil Knochen und Muskulatur eine Einheit bilden. Und bei Osteoporose kommt es auch zu Muskelschwund, Sarkopenie. Somit gilt es für ältere Leute, dass eine sportliche Betätigung ein Muss ist. Oft wird aber übersehen, dass eingeschränktes Sehen zu Stürzen führen kann. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich auf der Straße gehe, ich sehe vor mir eine Eisplatte und ich sehe sie nicht, dann werde ich ausrutschen. Wenn ich die sehe, kann ich der Eisplatte ausweichen oder wie ein Judoka mit flachen Füßen darüber gehen. Das heißt, der rechtzeitige Besuch beim Augenarzt oder einer Orthoptistin kann Stürze vermeiden helfen. Kommen wir zum Melatonin. Melatonin ist ein Schlafhormon. Babys und Kleinkinder haben sehr hohe Werte, deshalb schlafen sie auch so viel. Mit zunehmendem Alter nimmt der Melatoninspiegel ab und es kommt zu Schlafstörungen. Hier kann die Gabe von Melatonin helfen. Darüber hinaus begünstigt allerdings ein niedriger Melatoninspiegel das Auftreten einer Osteoporose. Das heißt, alte Leute mit Schlafstörungen, die mit Melatonin behandelt werden, tun auch etwas gegen Osteoporose. Und die Osteoporose kommt auch im Weltraum vor. Für die Weltraumpiloten ist eine Osteoporose ein großes Problem. Man versucht das durch Sport im Weltraum zu minimieren. Und hier hat sich Melatonin als eine mögliche Therapie angeboten. Grundsätzlich ist es vielleicht überraschend, aber offensichtlich funktioniert Melatonin, wie diese beiden Arbeiten aus dem Jahr 2019 zeigen. Das heißt im Umkehrschluss, dass ältere Menschen mit Schlafstörungen wahrscheinlich einen niedrigen Melatoninspiegel haben und Melatonin in Tablettenform nicht nur die Schlafstörung behandeln können, sondern sich positiv auf Osteoporose auswirken. Fledermäuse sind nachtaktive Tiere mit einem hohen Melatoninspiegel und dieser führt zur Resistenz gegen Virusinfektionen. Virusinfektionen führen zu einer Explosion von Entzündungsstoffen, Zytokinen. Sauerstoffradikale und Melatonin sind die besten Antioxidantien, die aber mit zunehmendem Alter abnehmen. Melatonin kann das Ansteckungsrisiko für Coronaviren um 52% reduzieren, wie eine kürzliche Studie vom November letzten Jahres aus Cleveland, Ohio gezeigt hat und kann auch die Fibrosierung des Lungengewebes verhindern nach einer Covid-19-Infektion. Darüber hinaus kann Melatonin Osteoporose reduzieren und bietet sich somit für ältere Menschen als wirksames Therapeutikum an. In Summe, Osteoporose kann gehemmt werden durch Antihistaminika, nämlich H1-Rezeptorenblocker und Melatonin. Ich danke Ihnen.
Mir sind zwei Dinge durch den Kopf gegangen, nämlich du hast betont H1-Rezeptorenblocker. Wie schaut es hier mit den H2-Rezeptoren-Antagonisten aus? Und als zweite Frage, wie ist diese Interaktion zwischen Melatonin und Schlafqualität? Hängt das irgendwie mit dem Knochenumbau in irgendeiner Weise zusammen?
Also in dieser amerikanischen Studie wurden H1-Rezeptorenblocker und H2-Rezeptorenblocker verglichen. Eine positive Wirkung geht von den H1-Rezeptorenblockern aus, eine negative Wirkung von den H2-Rezeptorenblockern, die aber mitigiert werden kann, wenn man zeitgleich ausreichend Kalzium gibt.
Ja, ich meine, ist das eine Therapie, die wir für die Zukunft in das Spektrum der Osteoporose-Behandlung aufnehmen sollten oder zumindest überdenken sollen, diese beiden Substanzen, Melatonin oder H1-Rezeptoren-Antagonisten?
Das kann ich so nicht beurteilen. Das, was mich eigentlich an der ganzen Geschichte beeindruckt, ist, dass das Medikamente sind, die harmlos sind und keine Nebenwirkungen haben oder im Wesentlichen keine Nebenwirkungen haben. Denn H1-Rezeptorenblocker werden ja von 25% der Bevölkerung genommen aufgrund von Allergien und das Melatonin ist auch eine Substanz, die ja letztlich eine natürliche Substanz ist und speziell bei Babys in hohem Maße vorkommt.
Wir haben eine Frage hier aus dem Zuhörerpublikum. Wie groß ist das Risiko bei den Patienten, ein erhöhtes Schlafbedürfnis mit Antihistaminika oder Melatonin auszulösen? Und ist das ein vertretbares Risiko?
Wenn man Melatonin einnimmt, ist die Empfehlung, dass man das vor dem Schlafengehen einnimmt. Das kann man aber durchaus ein, zwei Stunden vorher einnehmen und der Schlaf tritt ein, wenn es finster wird. Das heißt, solange ich mich in einem hellen Raum befinde, wird das Schlafbedürfnis nicht gegeben sein. Wenn ich das Licht abdrehe, dann habe ich das Schlafbedürfnis. Die modernen H1-Rezeptoren-Blocker sind nicht liquorgängig und haben daher keinen Einfluss auf die Gehirntätigkeit.
Gibt es hier Dosisempfehlungen für Melatonin, fragt jemand?
Da gibt es unterschiedliche Dosierungen, die man persönlich ausprobieren muss. In der Apotheke gibt es zum Beispiel ein Präparat mit 2 Milligramm.